Der zweite Punkt, unsere Zeit. Der französische Philosoph Paul Ricoeur spricht von der menschlichen Zeit. Sie wird zur Erzählung. Als persönliche Geschichte, als Familiengeschichte. Und die menschliche Zeit, das heißt, so wie wir das versuchen zu fassen, ist die Bedingung, um überhaupt denken, fühlen und sinnvoll sprechen zu können. Sie ist das Verbindungsstück zwischen der dynamischen Zeit, das heißt der individuelle Zeitstrom, den jeder und jede von uns als fluides, sich bewegendes hat, und der statischen Zeit, die wir immer sehen und nach der wir unsere Zeit in Teile teilen. Man könnte jetzt sagen, dass diese menschliche Zeit als Seelenzeit, als innere Zeit bezeichnet werden kann, und sie basiert auf dem Hier und Jetzt, dem Erfahren von Ereignissen. Wir haben im Leben Gewohnheiten, ritualisierte Abläufe. Wir stellen Zusammenhänge her, die bedeutsam sind. Und Ricoeurs Zeitbegriff orientiert sich an dem, was wir erleben. Es geht um die uns wesentliche Zeit. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called a present. Sagt Meister Ogwei, die Schildkröte in Kung Fu Panda, bevor er sich in Blüten verwandelt und ins Jenseits davon schwimmt. Also das Jetzt gibt uns den Platz für das Ereignis, das uns bewegt, der Abschluss einer Ausbildung, Heiraten, Geburt eines Kindes, Ende des Berufslebens, Tod eines Mitmenschen. Und dieses Zeitempfinden kann sehr subjektiv, sehr unterschiedlich sein. Denken wir an JJs längste Minute seines Lebens. Dann hat er uns den Schatz gewonnen. Im Gegensatz zu einem Ereignis, das viel zu schnell vergeht. Und menschliche Zeit gewinnen wir durch den erzählenden Charakter der Sprache. Sinnvoll sprechen zu ermöglichen, weil es auf etwas bezogen ist, das Bedeutung hat. Und es ist deshalb möglich, weil schon in der Sprache die Übersummativität grundgelegt ist. Also schon in der Sprache ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Sprache hat Emergenzfähigkeit, sie bildet Wirklichkeit aus. Schönes Zitat von Aristoteles dazu aus dem Metaphysik, aus der Metaphysik, 7. Buch, Kapitel 17. Das, was aus Bestandteilen zusammengesetzt ist, und zwar so, dass es ein einheitlich Ganzes bildet, ist nicht nach der Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe. Das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute. Ba ist nicht dasselbe wie B plus A. Und weil für uns durch die Sprache, durch diese menschliche Zeit Ereignisse Bedeutsamkeit gewinnen, haben wir auch die Möglichkeit, bestimmte gegenwärtige Punkte, so wie wir das jetzt in der Vermischung von Aristoteles und Husserl gehört haben, im Schopf zu packen, und das führt uns zu Kairos. Wir sind also immer im Hier und Jetzt, und es gibt nichts, was wir tun können, als im Jetzt zu wirken, Wirklichkeit zu erzeugen und stets gegenwärtige Beweger zu sein. In Platons Parmenides, einem seiner schwierigsten Dialoge, ist die Zeit wirklich als Augenblick, ex aeternis, der gegenwärtig immer schon vergangen ist, eine Unendlichkeit, eine Endlosigkeit als Ewigkeit im Jetzt. Das heißt, der Augenblick ist der Schlüssel zum Setzen und Durchsetzen von Veränderungen, auch innerhalb eines scheinbar deterministischen Zeitsystems. Kairos besiegt Kronos im Mythos. Wie sieht Kairos aus? Einige von euch können sich erinnern. Die Statue hat geflügelte Schuhe, eine Stirntolle, damit ich ihn vorne packen kann. Hinten hat eine Glatze, wenn ich zu spät komme, ist es vorbei. Und er hat eine Waagschale in der Hand. Das heißt, du bist die oder derjenige, die im Augenblick diese Entscheidung trifft. Und der Augenblick selbst betrifft etwas Unverhofftes, Numinoses. Es ist der Zeitpunkt, der die zeitliche Qualität, in der er eigentlich eingebettet ist, vergessen lässt. Und insofern ist er auch nicht geschichtlich, weil Kairos ein unmittelbares Geschehen ist. Sein Zeitwert betrifft unser Inneres, weil wir ja diese Entscheidung treffen. Und insofern ist er auch unwiederholbar. Rilke bringt es in den vierten Duineser Elegien sehr schön zum Ausdruck. Da wird für eines Augenblickes Zeichnung ein Grund von Gegenteil bereitet, mühsam, dass wir sie säen. Denn man ist sehr deutlich mit uns. Wie können wir Kairos jetzt modern sinnbildlich fassen? Es ist die Fotografie. Den richtigen Augenblick zu erwischen, das Bild, das das zum Ausdruck bringt, was man sagen möchte. Wie ist es in der Literatur? Ich habe gerade auf Rilke Bezug genommen. Im Urfaust sagt zum Beispiel noch Mephistopheles, doch der den Augenblick ergreift, das ist ein rechter Mann. Im Faust 1, in der späteren Fassung, haben wir dann den Zögerer, werde ich zum Augenblick sagen. Er entzieht sich der Bestimmung. Ist das das Bild des modernen Menschen? Nach Nietzsches Zarathustra, den wir gestern auch schon gehört haben, zitiere, wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln augenblicklich. Wie können wir den Kairos noch zu fassen? Er lebt vom Kontrast, weil er alles, was sozusagen vorher ist, diese Unmittelbarkeit des Augenblicks, in Frage stellt. Er kann ein aufleuchtendes Glück sein, aber kann man sich dieses Augenblicks wirklich sicher sein? Er geht schwanger mit einer Frucht, aber was daraus entsteht, man kann es nicht vorhersehen. Es gibt natürlich auch den negativen Augenblick, das ist die Spezialität Kafkas, im Prozess, die Türparabel, ja, diese prägnanten Augenblicke sind unheilschwanger, verweisen auf bedrückende Zeitverhältnisse hin. Na gut, aber was qualifiziert jetzt ein Segment unserer Wahrnehmung, Zeitstrom, Einteilung, inneres Bild, wesentliche Zeit für mich, dafür, dass dieser Blitz des Augenblicks derjenige ist, um den es geht? Er bleibt im Grunde koinzidell, das heißt, es kann ganz Verschiedenartiges momentan zusammentreffen und ob wir den Kairos richtig beim Schopf packen, ist auch eine Frage der Perspektive. Thank you.